Aber heute ist Erntetag und ich möchte zu diesem Festtag, das ja wirklich ist. Übrigens in Amerika gibt es ja Thanksgiving. Ja, das ist nicht so wie unser Erntetag, das ist nochmal etwas anders. Aber es hat auch mit Danksagung zu tun. Und dort ist es erstaunlicherweise kein religiöser Feiertag, sondern es ist so eine Art Nationalfeiertag. Gell? In Kanada genauso. Die Leute freuen sich wochenlang schon darauf und feiern an diesem Tag. Es ist nicht begrenzt, diese Danksagung auf einen kirchlichen Rahmen, sondern das ganze Land feiert es. Groß. So, und ich habe nicht weiter nachgeforscht, aber es hat vielleicht auch mit dem tatsächlich christlichen Hintergrund dieses Landes zu tun, die letztendlich, obwohl es das Land der unbegrenzten Möglichkeiten der Fleißigen auch ist, ja, dass sie doch wissen, dass das Allermeiste, eigentlich alles, was wir bekommen, Gnade ist, dass ein Gott dahinter steckt, der uns alles darreicht im Endeffekt. Ja. So, und ich möchte jetzt ein paar wenige Schriftstellen lesen und dann auch nur einige Anmerkungen dazu machen. Und dann hoffe ich, dass ganz viele von uns da sein werden, um Gott Dank zu sagen heute. Nicht nur Dankbarkeit in sich zu tragen, sondern buchstäblich Dank zu sagen, denn das ist was anderes. Ich kann dankbar sein, aber es kommt nicht zum Ausdruck. Ja? Und Danksagung ist eine Willensentscheidung. Tatsächlich möchte Gott mit dem, was ich sage, über meine Dankbarkeit auch die Ehre geben. Ich lese aus 2. Mose 23, 14 bis 16. Das ist der erste Vers. Dort heißt es: Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Und das Fest des Einsammelns am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. Also drei Feste. Und dann gibt es noch ein Fest am Ende des Jahres, das Fest des Einsammelns des Arbeitsertrages. Auch dieses Fest soll gefeiert werden. Und hier könnte man sagen, das hat schon mit Erntedank zu tun. Ja? Es wird so nicht geschrieben, aber es ist genau das, was hier geschieht eigentlich. Dann heißt es im Psalm 95, Vers 2, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Psalm 100, Vers 4, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Neues Testament, Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Kolosser 2, Vers 6, wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Epheser 5, Vers 20 sagt alle Zeit, für alles steht tatsächlich da, dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus. Ist natürlich auslegungsbedürftig, aber es muss man erstmal so stehen lassen. Kolosser 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und als letztes, Kolosser 3, Vers 15, der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Seid dankbar. So, ich denke, wir alle haben viel Grund, um dankbar zu sein. Auch wenn es viele Dinge gibt in unserem Leben, die nicht optimal sind, die sich sogar schwierig gestalten, die uns Not machen und die uns Mühe machen, wo wir kämpfen und nicht in der Situation sind, wie wir sie uns vielleicht wünschen. Und dennoch haben wir Grund, Gott zu danken, weil wir sind und bleiben reich beschenkt. In dem neuen Monatsplan ist oben ein Spruch drin von Arno Backhaus, der heißt, Gott sei Dank, wem denn sonst? So ist es auch wahr. So, wir haben Kleidung, ne? Auch wenn manche von euch, und ich kenne das selber, manchmal gerade am Sonntag vorm Spiegel stehen und sagt, du hast nichts zum Anziehen. Mensch, was ziehst du denn heute wieder an? Und fängst an, deinen Schrank zu durchforsten
und behauptest glatt, du hast nichts zum Anziehen. Der Schrank ist voll mit Kleidung. Vielleicht kannst du mal etwas Neues gebrauchen. Das mag ja stimmen. Aber dennoch haben wir mehr als genug an Kleidung. Jeder von uns. Jeder. So, Gott gibt uns unser tägliches Brot. Auch hier sind wir in einer Vollversorgung. Wir haben mehr als genug. Wie viel Brot wird weggeworfen bei uns? Wie viele Lebensmittel werden entsorgt bei uns? Ja. Wir haben mehr als genug. Und wir haben ein Dach über dem Kopf. Auch das etwas ganz Wichtiges. Das bedeutet, dies ist die göttliche Grundversorgung. Das spricht uns Gott zu und sagt, dafür werde ich sorgen. Das ist das, was wir zum Leben brauchen. Und Jesus sagt, hey, sorge dich nicht. Ich kümmere mich um diese Dinge, damit du jeden Tag dein Auskommen hast. Damit du jeden Tag Kleidung hast, Essen hast, dein Dach über dem Kopf hast. Und dass dir an nichts fehlt, du bekommst alles, was du brauchst. Im Psalm 104, Vers 13 folgende heißt es, vom Himmel schickst du den Regen in die Berge, du schenkst der Erde reiche Frucht, die du geschaffen hast. Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen sprießen, zum Nutzen für die Menschen, damit die Erde ihnen Nahrung gibt. Du gibst Wein, der sie fröhlich macht. Holla! Öl, das den Körper pflegt und Brot, das ihnen Kraft schenkt. Das ist gut. In Matthäus 5, Vers 45 sagt Jesus, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott macht hier keinen Unterschied. Er geht nicht hier so in dem Prinzip Fluch und Segen vor, sondern er im Gießkannenprinzip segnet er. Alle, wie sie kommen. Ja. In Epheser 3, Vers 20, ich glaube, du hast es eben schon genannt, diese Schriftstelle. Gott ist in der Lage, alles zu tun und zu geben über Bitten und über Verstehen. Das heißt, er gibt uns vieles, um das wir noch nicht einmal bitten brauchten. Ja? Er segnet uns so dermaßen, dass es uns manchmal gar nicht klar ist, wie gesegnet wir eigentlich sind. Wir kapieren es gar nicht. Wir denken teilweise natürlich auch gar nicht darüber nach und manches verstehen wir eben. In dem Sinn Geist. Geht übers Verstehen, weil Gott es einfach tut. Es ist für uns fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden, aber in Wirklichkeit sind die Dinge gar nicht selbstverständlich. Es ist so selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr beachten, wie gesegnet wir sind und wie viel er gibt. In Matthäus 6 sagt Jesus, euer Vater, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Noch ehe ihr ihn bittet. Über diesen Vers werden wir die nächsten Male auch nochmal ausführlich sprechen. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, noch ehe ihr ihn bittet. Freilich ist das, was wir bedürfen und das, was wir meinen zu bedürfen, nicht immer genau dasselbe. Hier gibt es einen Unterschied. Aber eins ist ganz sicher, das wird uns hier zugesagt. Der Vater kümmert sich. Er weiß es. Er weiß es noch, bevor es uns überhaupt klar ist, weiß er es schon. Ja. In welch einem Segen stehen wir hier? Kein Wunder, dass es in Apostelgeschichte 4, 2, Vers 46 heißt, sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Musst du dir mal vorstellen. Wir sind bei Menü und mehr da hinten und bei jedem bisschen jubeln die Leute. Halleluja! Danke! Sie nahmen Speise mit Jubel, heißt es hier. Ja. Und Schlichtheit des Herzens, das ist das, was uns abgeht teilweise. Die Einfachheit, die Schlichtheit. Der Vater reicht etwas da, danke, danke, alles empfange ich aus deiner Hand. Ja. Wer den Text schon gelesen hat, da heißt es ja einmal, der jetzt im Internet ist, da heißt es ja einmal, alles ist so kompliziert geworden. Der Glaube ist so kompliziert geworden. Aber die Schlichtheit des Glaubens ist etwas, wo uns Gott wieder hinführen will. Davon bin ich absolut überzeugt. Einfachheit, Schlichtheit. So, wir haben mehr, als wir brauchen. Wir haben vielleicht nicht so viel wie jemand anders. Das kann schon sein. Aber wir haben immer noch mehr als genug für uns selber. Stimmt? So, diese Grundbedürfnisse, das ist alles hier. Das passt schon. Und manchmal werfen wir sogar Sachen weg,
weil wir meinen, sie nicht mehr zu brauchen. Und brauchen sie vielleicht nicht mehr, weil so viel Überfluss da ist. Es kommt immer wieder Nachschub. Ja? Wir leben im Wohlstand und es geht uns wirklich gut bei aller Krisenstimmung, die im Moment herrscht und bei aller Panik, die da ist. Ja? Ich meine, wir müssen uns nicht auf Gold und Silber verlassen, sondern wir dürfen auf den Herrn bauen, ja? Der die Seinen auch in der Not zu retten weiß. Ja. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, lebe ich, sterbe ich, aber ich bin des Herrn. Ich bin des Herrn. Und das ist unsere Sicherheit, dass wir des Herrn sind. Und er um alle Dinge weiß und wir uns nicht zersorgen brauchen in diesen Dingen, letztendlich. Das bedeutet nicht, dass wir keinerlei Vorsorge treiben. Natürlich sollen wir auch weise mit den Dingen umgehen, das sagt uns die Schrift auch. Aber wir sind nicht getrieben von einer Panik, die uns auf Dinge bauen lässt und setzen lässt, die kein Fundament sind. Sondern wir haben ein Fundament. Ja, einen Fels, einen Spross, ein Gewächs hast du vorhin gelesen. Gell? Ein Spross und einen Felsen. Jesus Christus heißt der. Auf ihn kann man bauen. So, und wir haben alles, was wir brauchen und noch mehr. Und dafür können wir dankbar sein. Dennoch sind wir häufig unzufrieden. Hm? Warum? Weil ein Leben im Wohlstand, sowohl materiell als auch geistlicher Wohlstand, ich sage das ganz deutlich, weil ein Leben im Wohlstand, im Segen, ob materiell oder geistlich, nicht unbedingt immer zur Dankbarkeit führt. Das ist nicht die automatische Folge davon. Dankbarkeit. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, im normalen Leben wird es einem oft gar nicht bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich mehr empfängt, als er gibt. Und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Da muss man drüber nachdenken, um das zu verstehen. Dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Mangel an Dankbarkeit dagegen macht unzufrieden. Man gerät innerlich in einen Unfrieden, wenn keine Dankbarkeit da ist. So, wo Segen und Wohlstand eben keine Dankbarkeit oder Nicht-Dankbarkeit zur Folge haben, macht sich häufig eine Art Anspruchsdenken breit. Eine Erwartungshaltung, die nicht mehr primär das sieht, was man hat, sondern die meist auf das fokussiert ist, was man nicht hat. Was einem scheinbar fehlt, aber doch offiziell zusteht. So nicht, was wir haben, ist dann das Entscheidende, sondern was wir nicht haben, aber doch haben sollten. Und da kommt man innerlich dann nicht mehr klar. Du kommst nicht zur Ruhe. Wir leben zwar in großem Wohlstand, eigentlich in Hülle und Fülle, wirklich. Also wenn man es mal ein bisschen vergleicht, von unserer Insel weggeht, dann sieht man das. Und selbst auf unserer Insel werden es immer mehr, die immer weniger haben. Ja. So, obwohl wir alles in Hülle und Fülle haben, gibt es da dennoch scheinbar ein Spannungsfeld zwischen dem, was wir haben und dem, was wir nicht haben, was uns anscheinend fehlt. Jemand hat einmal gesagt, Undankbarkeit ist eine Quelle des Unfriedens. Vielleicht heißt es deshalb in Kolosser 3, Vers 15, der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib. Seid dankbar. Ein Mangel an Dankbarkeit kann zum Verlust des Friedens führen. Und ein Unzufriedener ist immer ein Getriebener. Einer, der rastlos ist. Er lebt in einer ständigen Rastlosigkeit und hat keinen Frieden. So, es gibt aber ja tatsächlich vieles, worüber man unzufrieden sein kann. Es gibt ganz viel. Man kann nämlich über alles und jedes unzufrieden sein. Es ist nicht gut genug. Es ist nicht schön genug. Sie ist nicht jung genug. Er ist nicht reich genug. Es ist nicht, hier kannst du einfügen, was du willst, kannst alles reinpacken, nicht gesegnet genug. Es ist nie genug. Es genügt einfach nicht. So, Unzufriedenheit entsteht, wenn es nie genug ist. Wenn es nie genug ist. Übrigens, und das sage ich bewusst auch, auch das ständige Suchen und Jagen nach göttlichen Geschenken, nach seinen Segnungen und nach seinen Gaben ist manchmal auch nichts anderes als ein Zeichen mangelnder Dankbarkeit und wenig Vertrauens in die Zusagen Gottes, der uns wie ein Vater versorgt. Hans-Peter Reuer, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der war ja kürzlich oder vor einiger Zeit mal hier in Rosenheim auf der Fachhochschule. Es ist ein Mann, der in Österreich eine sehr starke Arbeit macht. Er hat einmal gesagt, Gott zu vertrauen und Gott zu danken ist ein und dasselbe. Nur jener Mensch vertraut Gott, der immer und in allen Umständen dankbar ist. Undankbarkeit offenbart unseren Mangel an Vertrauen. Friedrich von Bodelschwing sagt Folgendes: Wo Gott Raum gewinnt, da wird Murren zum Stille sein, das Stille sein zum Danken, Danken zu einer fröhlichen Hoffnung ewigen Lebens. So, das war ja oft das Problem, nachdem sie aus Ägypten erlöst waren. Gott hat gegeben, aber sie waren nicht zufrieden. Murren war ein ständiges Problem unter ihnen. Karl Hilti sagt, achte auf das Kleine in der Welt. Das macht das Leben reicher und zufriedener. Das nehmen wir oft selbstverständlich, das Kleine. Das heißt, wir übersehen es. Es beeindruckt uns nicht mehr. Aber ob es etwas Kleines ist oder etwas Großes ist, was wir geschenkt bekommen haben, spielt letztlich keine Rolle. Alles kommt von unserem Herrn. Er lässt es uns zukommen. Ob ich von einem Schnupfen geheilt werde oder von Krebs geheilt werde, macht für mich natürlich einen Unterschied. Aber letztendlich bleibt es das gleiche Wunder. Dietrich Bonhoeffer sagt, wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir danken Gott für das, was er uns täglich gibt. Kann es sein, dass Gott uns Dinge nicht gibt? Dass er uns Dinge vorenthält? Ich bin überzeugt davon. Er weiß, was für uns richtig ist, noch ehe wir ihn bitten. Er weiß es überbitten und überverstehen, weil wir manchmal nicht kapieren, was gut für uns ist. Aber er weiß es. Und deswegen teilt er aus nach seiner Weisheit. Und nicht unbedingt nach unseren Wünschen. Dankbarkeit, das ist das, was ich festgestellt habe. Dankbarkeit entsteht nicht, wenn wir alles haben, was wir wollen, sondern wenn wir froh sind über das, was uns schon geschenkt ist. Das ist ein Punkt, wie Dankbarkeit entsteht, wie sich Dankbarkeit äußert. Ich habe zwar nicht alles, aber ich bin dankbar dafür, dass es in meinem Leben vieles gibt, was gut ist. Auch wenn es nicht perfekt ist, nicht vollkommen ist. Die kommt noch eines Tages. Aber eins ist ganz sicher, ich bin überreich beschenkt. Ich bin überreich beschenkt. Fällt gerade noch was anderes ein, das möchte ich euch noch vorlesen. Ich bin bald zu Ende. Helmut Kohl, der 6. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, sagte einmal Folgendes. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich betroffen gemacht, als ich das las. Er sagt, Dankbarkeit ist im menschlichen Leben selten gesät und in der Politik schon gar nicht. Ich habe eigentlich in meiner eigenen Partei den größten Ärger mit jenen gehabt, denen ich am meisten geholfen habe. Es macht schon betroffen. Und es bezieht sich mit Sicherheit nicht nur auf die Politik, sondern das ist so eine menschliche Anlage, die da ist. Und bezieht sich einmal auf die Beziehungen untereinander und auch auf die Beziehung des Menschen zu Gott. Er schenkt und schenkt und schenkt und hat doch relativ viel Ärger mit uns, gell? Weil wir so schwer vom Begriff sind. Aber Gott ärgert sich nicht über uns. Das macht den Unterschied aus. Sondern er ist voller Geduld, weil er weiß, es braucht lang, bis der Groschen fällt. Deswegen bemüht er sich immer wieder, zu uns zu kommen, uns zu begegnen, uns zu zeigen, wie gut er es meint. Auch zu offenbaren, wie er uns schon gesegnet hat, damit wir beginnen, das zu sehen, was wir schon empfangen haben und nicht auf das fixiert bleiben, was noch nicht ist und dadurch in Unfrieden geraten, vielleicht zu denken, es stimmt irgendetwas nicht. Es gibt ein altes Lied, da habe ich eine Strophe mal rausgenommen. Dort heißt es, und das auch so schlicht wieder, wenn Gott nichts wachsen ließe, dass es der Mensch genieße, wir würden bald verderben, vor Hunger, Elend sterben. Doch der einst sprach, es werde, schafft Nahrung aus der Erde, gibt Frucht und wieder Samen, drum rühm ich seinen Namen. Das ist wirklich einfach. Das ist echt kindlich. Ja. Und diese Kindlichkeit, die spricht Jesus an verschiedenen Stellen. Das ist diese Kindlichkeit, die wir uns wieder aneignen müssen. Weil es scheinbar doch so eine Bewegung im Laufe des Christseins gibt, dass man am Anfang total froh ist, den Herrn zu haben, der sich jetzt um alles kümmert. Und man vertraut ihm absolut. Und dann im Laufe der Zeit merkt man, man sollte doch einiges tun und man muss sich auch selber kümmern. Und dann fängt so eine Phase an, wo man ihm doch manches auch wieder aus der Hand nimmt. Nicht, weil man das will, aber weil man es nicht besser weiß. Und es geschieht einfach, dass man Lasten doch wieder selber trägt und beginnt zu tun. Und wir nehmen zu und es geht weiter, wir wachsen und auch die Erkenntnis nimmt zu. Und irgendwie muss man das dann alles einordnen. Und dann kommt diese Phase, wo es eben tatsächlich, wo man meint, ich müsste es doch alles besser wissen. Ich muss es doch schon wissen. Und man stellt fest, trotz meines ganzen Wissens, es geht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie bleibt der Mangel bestehen. Es läuft doch noch nicht ganz so. Ich lebe nicht in dieser Vollkommenheit, die ich mir so ausgemalt habe, anfänglich. Ich habe mal erzählt, wir hatten jemanden zu Hause bei uns in der Wohnung, war homosexuell und er war eine Weile frei und wir haben ihn aufgenommen. Und eines Tages kam er zurück und er war dann wieder in der Schwabinger 7, war betrunken und hat geweint bei uns in der Küche. Und das war wirklich traurig. Und wir beiden Helden, wir dachten also, der ist schon 10 Jahre gläubig. Der müsste mindestens schon einen Heiligenschein haben, aber das... unmöglich. Wir werden anders sein. Und Gott hat uns die Erfahrung machen lassen, dass wir auf unserer Ebene genau dieselben Schwierigkeiten haben. Das größte Problem ist nämlich nicht, die Dinge zu verstehen oder zu begreifen oder die Dinge zu tun oder Gott, sondern wir selber sind das, weil wir meinen, wir könnten es. Aber Gott will uns beschenken. Und er lässt das alles zu in dieser Entwicklung. Bis wir dann vielleicht, wenn wir etwas reifer geworden sind und unsere Unreife erkennen, dazu braucht es ja Reife. Wenn wir dann unsere Unreife erkennen, dass wir dann neu zum Herrn kommen, vielleicht nach längerer oder schon nach langer Zeit, und wirklich sagen, Herr, ich kann allein nicht gehen. Ich brauche dich so dringend, wie der Richard vorhin auch gesagt hat, ja, heute mehr denn je. Sondern das sind so Stufen, die der Herr uns durchführt. Und es wird dann tatsächlich zum Ende hin immer schlichter. Immer schlichter. Und mein Pastor hat mir einmal gesagt, also, ich habe nur noch den Namen Jesus, an dem er sich festhalten kann. Dachte ich mir schon, na, das ist schon ein bisschen arg schlicht jetzt, ja. Er hat recht gehabt. Es ist nur ein Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir errettet werden müssen. nämlich in dem Namen Jesus. Und daran ändert sich nichts. Egal wie weise oder unweise wir sind, unser Retter bleibt unser Retter. Und wir haben ihn am Ende genauso nötig wie am Anfang. Bloß dann wissen wir es besser oder sollten es besser wissen, wie nötig wir ihn wirklich haben. Das checken wir nämlich gar nicht, weil wir unterwegs meinen, ja, eigentlich können wir doch einiges ganz gut. Bis er uns dann feststellen lässt, na, also da ist es aber nicht allzu weit her. Und die Erfahrung müssen wir machen, um zu lernen. Weil nur aus der Schrift jetzt, das zu lesen als eine Schriftstelle, da habe ich es noch nicht gelernt. Da kann ich Kapitel und Vers vielleicht benennen. Ja, ich weiß es doch, ja, du weißt, wo es steht. Aber manches muss durchlebt werden. Und wir würden uns gerne manche Erfahrung ersparen, aber der Herr weiß, dass wir manche Erfahrung machen müssen, um zu lernen. Meister Eckhart sagte einmal, wäre das Wort Danke das einzige Gebet, das du je sprichst, so würde es genügen. Also ihr versteht, wie das gemeint ist, ja? Zu Gott zu kommen, von ihm zu empfangen und zu sagen, danke. Das ist es. Das ist es. Ich habe mich letzte Woche an etwas erinnert, als der Helmut hier erzählt hat. Ein super starkes Zeugnis. Ich wusste das auch noch nicht, was er dadurch erlebt hat in Amerika, noch in seiner Fabrik, in dieser Zeit, wo ihm alles schwer fiel und wo es extrem schwierig war und er von Ängsten auch bedrängt war in diesem Arbeitsablauf oder überhaupt in seiner Lebenssituation in diesem Moment. Und ich habe mich an etwas erinnert, das ist noch gar nicht lange her. Ein paar von euch haben es mitgekriegt, in der Leiterschaft haben wir drüber gesprochen und bei den Zellenleitern auch. Und es wurde natürlich auch teilweise drüber geredet. Ich stand vor 1,5 Jahren wirklich vor einem Burnout, von dem heute so viel die Rede ist. Ich dachte, das passiert mir nie. Du kannst immer ganze Berge hinter dir herziehen und alles bewältigen. Aber im Laufe der Zeit werden die Lasten immer mehr. Du nimmst das noch dazu und das noch dazu und jenes noch dazu. Und es ist einfach so. Nur jeder kann so viel bewältigen in der Art und Weise, wie es ihm bestimmt ist. Nicht mehr. Und plötzlich war diese Situation da. Und mir ging es ähnlich wie dem Helmut. Das sage ich euch heute, weil ich keine Angst mehr habe, aufgrund solcher Ereignisse als ungläubig zu gelten, weil einem das ja manchmal unterstellt wird. Ich hatte eine Weile Angst vor jedem Telefonanruf. Ich habe meinen Dienst immer getan. Aber jeder Schritt wurde zu einer Riesenbelastung. Und eines Morgens hole ich meine Frau ins Büro und sage, ich kann nicht mehr. Ich bin total am Ende. Ich schaff's nicht mehr. Und sie soll sich bitte darauf einstellen, dass ich vielleicht in der Gemeinde meinen Dienst jetzt kündigen muss. Es geht nicht mehr weiter und ich kann ihr nicht genau sagen, warum. Es war so. Dann fing ich an, natürlich als ich das erkannte, was hier los ist, gewisse Dinge neu zu ordnen. Einmal hier in der Gemeinde, einiges abzugeben, nicht mehr bei jeder Veranstaltung mit dabei zu sein. Seitdem bin ich zum Beispiel nicht mehr an dem Gebetsabend für Israel dabei. Ich habe das den Leitern gesagt, ich kann nicht, ich muss mich ein bisschen einschränken. Oder ich habe manche Dienste abgegeben, die ich übergemeindlich getan habe. Und dann saß ich vor etwa einem Jahr, auch im Spätherbst, an einem wunderschönen Tag, oder im Frühjahr war es, 1,5 Jahre ist es jetzt her, im Frühjahr bei uns auf der Terrasse, es war ein sonniger Tag, und plötzlich für 5 Minuten habe ich mich total befreit gefühlt. Los von jeder Last. Und im selben Moment fange ich an zu beten und sage ich, Herr, ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Das wünsche ich mir, dass das öfter kommt. und dass das wieder zu meinem Leben gehört. Man kann ja so belagert sein, gell, mit allen möglichen Dingen. Mit vielen frommen Zeugs, das einen letztlich nicht frei macht, sondern immer mehr runterzieht. Und ab dem Moment wusste ich, dass ich durch bin. Ab dem Moment floss eine Dankbarkeit in mein Herz. Und ich wusste, Dankbarkeit entsteht nicht einfach nur im Wohlstand, im Gutgehen, sondern auch in tiefen Erfahrungen, die der Herr einen machen lässt, um etwas zu zeigen, was man ohne diese Dinge nicht verstehen und nicht kapieren würde. Und in dem Moment verstand ich Dinge, mit denen ich heute ganz anders umgehen kann, in Bezug auf mein eigenes Leben und auch in Bezug auf Geschwister oder Menschen, die in Situationen sind, die ich vorher nicht kapiert hätte. Und ich bin absolut dankbar für diese Zeit, das durchlebt zu haben, obwohl es schwer war in dieser Zeit. So ist es nicht der Wohlstand, der uns dankbar macht, sondern eher der Mangel, der uns dankbar macht, wenn wir es richtig einordnen können. Und deswegen glaube ich, dass unter uns eigentlich viel Dankbarkeit sein kann, weil wir haben alle Mangelerscheinungen auch in unserem Leben. Ja. Und theologisch gibt es natürlich verschiedene Fraktionen. Die einen sagen, es ist ein Mangel an Glauben. Deswegen hast du Mangel. Mittlerweile wisst ihr, wir sind nicht dieser Meinung. Sondern wir glauben, dass Gott weiß, was er tut. Und wenn er uns hier durchführt, dürfen wir die Führung auch an ihn abgeben. Ja, und wir müssen aufpassen, dass wir an manchen Punkten nicht gegen die Führung Gottes glauben. Dagegen anglauben. Das zu unterscheiden ist manchmal nicht ganz einfach, aber Gott lehrt uns diese Dinge. Wandel im Geist ist nicht einfach Wandel in Prinzipien. Sondern es ist unter der Führung des Geistes, der uns immer wieder Trost zukommen lässt, auch in ganz schwierigen Situationen, vor denen er uns nicht unbedingt bewahrt, aber durch die er uns hindurchführt. Und mir hat es gefallen letzte Woche, als der Helmut dann gesagt hat, Mensch, heute geht es uns gut. Man traut sich's ja gar nicht sagen, aber uns geht so super. Helmut, ich kann es total nachfühlen. So, aber so kann es dir nur gehen, wenn du unten durchgegangen bist. Ja. So, es ist eine Illusion zu meinen, dass dies ein Leben auf dem Berg ist, die ganze Zeit. Herr, lass uns Hütten bauen. Hier ist so schön in deiner Gegenwart. Und dann sagt der Herr, nein, wir gehen wieder runter und unten ist auch meine Gegenwart. Aber dort herrscht Alltag. Dort gibt es Dinge zu bewältigen. Und ganz ehrlich, lieber mit dem Herrn im Alltag, wie ohne ihn dann oben am Berg zu sein. Könnt ihr das Lied mal abspielen? Für den ersten Teil. Und dann würde ich einige von euch bitten, also wer die Freiheit hat, nach vorne zu kommen und von sich einige Dinge zu sagen, wofür du dankbar bist, was Gott getan hat, ja, was geschehen ist, um ihn damit zu ehren. Zu sagen, ja, ich bin so dankbar. Vielleicht manchen Mangel, aber das ist wirklich gut. Kannst du das Licht ein bisschen runterfahren?